Wie hat dir der erste Teil des Interviews mit Ilan gefallen? Falls du den ersten Teil noch nicht gesehen hast, schau ihn dir bitte unbedingt zuerst an. Hier habe ich ihn noch einmal verlinkt und auch in der Videobeschreibung. Falls du das erste Video vielleicht wegen des Titels übersprungen hast, vielleicht weil du sagst, ich war noch nie im Puff und will da auch gar nicht hin, oder weil du sagst, mich interessiert das einfach nicht, ist vielleicht gerade das der Grund, das Video mal anzuschauen. Denn um die Frage, was Männer im Puff suchen, geht es nur vordergründig. Es geht vielmehr darum, was uns Menschen, aber vor allen Dingen auch uns Männern, fehlt. Welche tiefen Bedürfnisse wir haben nach Anerkennung und so sein zu dürfen, wie wir wirklich sind. Und es geht darum, welche versteckten bzw. verschütteten Bedürfnisse Männer haben, ihren Körper frei und vollständig zu erleben. In diesem Video gehen wir ein Stück weiter. Ich habe Ilan gefragt, warum zum Beispiel auf YouTube Frauenbeglückungsanleitungen so viele Klicks haben und sowas auch gerade in Männerzeitschriften einen festen Platz einnimmt. Es geht in diesem Teil auch um die Rolle der Mütter bei der sexuellen Verunsicherung von Männern. Es geht um Freiheit, Freiheit im Außen und um wirkliche Freiheit und woher unsere Angst vor der wahren Freiheit kommt. Es geht um die Frage, wie Männer Zugang zu ihren Gefühlen bekommen, und es geht darum, warum Frauen leichter zur Auseinandersetzung mit sich selbst finden, Männer dann aber, wenn sie es mal geschafft haben, konsequenter sind. Lass uns gerne einen Kommentar über das, was dich beim Anschauen bewegt hat, da. Oder schreibe mir gerne auch persönlich. Die Adresse findest du auch unter diesem Video. Und gerne abonniere auch den Kanal, denn das hilft uns, dass noch mehr Männer eine Alternative zu diesen merkwürdigen Frauenbeglückungskanälen finden. Und jetzt viel Spaß beim zweiten Teil des Interviews.
Mondays, Mondays, so good to me.
Und dazu passt natürlich ein Stück weit auch, was der Psychotherapeut Björn Süfke mal, Frauenbeglückungsanleitungen genannt hat. Ne? Also wenn du YouTube aufmachst und nach Männerkanälen suchst, dann findest du sehr, sehr viel mit einem Haufen Klicks Kanäle, wo dir andere Männer erklären, wie du eine Frau am besten befriedigst. Ja? Mhm. Mit allerlei Techniken, mit allen möglichen Sachen. Aufrufe ohne Ende, Abonnements ohne Ende. Und ich frage mich immer, also mich stößt das regelrecht ab, das muss ich ehrlich sagen. Was steckt da dahinter? Also hinter diesem Wunsch, ein so toller Hecht zu sein und der Frauenbeglücker unter dem Herrn zu sein.
Also, ich würde sagen, zwei Dinge. Das eine ist oberflächlich, das andere ist tief. Wir fangen mit dem Oberflächlichen an, und das ist eigentlich auch bekannt an der Oberfläche. Und zwar, wir bringen Männern grundsätzlich nicht bei, in dieser Kultur stolz und dankbar dafür zu sein, dass sie ein Mann sind. Wir bringen ihnen nicht bei, es ist großartig, dass du männlich bist und so existierst. Herzlichen Glückwunsch und genieße es. Genieß alle Geschenke, die du hast als Mann. Das ist fantastisch. Und du bist dadurch ein wandelndes Geschenk und eine Bereicherung für die Menschen, mit denen du dein Leben teilst. Das solltest du wissen, Junge. Das solltest du wissen, mein Sohn. Verstehst du, so erleben Männer nicht, dass man mit ihnen redet. Und diese Wunde sitzt so tief, dass sie maximal gut werden können, indem sie gut werden in den Augen der Außenwelt. Und gut werden in den Augen der weiblichen Außenwelt ist natürlich dann im Bett, ich besorge es der Frau. Und zwar besser als alle anderen. Und da Frauen im Patriarchat, also in dieser Kultur im Patriarchat, das ist die Struktur, sehr unzufrieden mit Männern sind, ist das irgendwie ein sehr gutes Feld, um sich abzuarbeiten. Weil egal wie gut du bist vielleicht nie so gut wie der, mit dem ich vorher Sex hatte oder danach. Du kannst nie sicher sein. Du kannst nie sicher sein. Du bist nie gut genug. Das heißt, du reproduzierst deine eigene Unerfülltheit, deine eigene Unsicherheit, deine eigene Art von Unbefriedigtheit, und du bleibst abgelenkt durch die Außenwelt und musst dich nicht damit auseinandersetzen, wie wenig du beim Sex spürst in deiner Innenwelt. Also wie wenig hast du eigentlich Sex für deinen Genuss? Da spürst du gar nichts, weil da überhaupt nichts durch dein Nervensystem durchfließen kann, weil du überall aus Panzern bestehst. Das sind nämlich die YouTube-Kanäle mit den anderen vielen Abonnenten, wie du Muskelpanzer dir antrainierst. Und darüber hinaus, du musst dich nicht damit auseinandersetzen, wie geht es dir, wenn die Frau dich durchfallen lässt. Also stell dir vor, du befriedigst eine Frau so und so und so und es funktioniert nicht und sie sagt, okay, das war, sorry, aber das wäre jetzt echt der schlechteste Sex, den ich je hatte. Also so blöd hat sich echt noch nie jemand angestellt. Ey, Alter, würdest du es fertig bringen, dich trotzdem zu lieben? Würdest du es fertig bringen, trotzdem aufzustehen, mit dem Empfinden innerlich ein Gott zu sein? Ganz ehrlich, das musst du schaffen. Das musst du schaffen. Denn das, weshalb dich dieses Urteil vernichtet, ist nicht das Urteil dieser Frau, sondern ist die Stimme deiner Mutter, die du nie losgeworden bist. Es ist das Gespenst deiner Mutter, ob diese Frau noch lebt oder nicht. Das ist die Wahrheit.
Das wäre jetzt genau meine Frage gewesen.
Und, okay, aber das ist immer noch der oberflächliche Part der Antwort. Okay. Aber das trotzdem, das müssen Männer können. Sie müssen sich selber lieben können, unabhängig davon, wie die Frau über sie urteilt. Und an dieser Stelle sind wir Frauen nicht mal befähigt, euch so sehr zu bestätigen, dass ihr anfangen könnt, euch selber zu lieben. Das müsst ihr tun als die brutalst entschlossenen inneren Krieger gegen euren eigenen Selbsthass. Und männlicher Selbsthass ist eine Epidemie in dieser Gesellschaft. Wir haben noch gar nicht angefangen, uns das Ausmaß wirklich anzugucken, geschweige denn es zu fühlen. Ist auch wirklich nicht lustig. So, darunter, wenn wir diese ganzen Schichten abgetragen haben, also Mama-Komplex liegt nicht mit dir und deiner Frau im Bett und, wenn wir das alles abgetragen haben, warum sind Männer so besessen davon, im Bett der sexuelle Gott zu sein für die Frau? Weil sie wissen, dass sie es sind. Das ist genauso wie zu Beginn unseres Gespräches. Der Penis ist ein Heilungsorgan. Es braucht nichts weiter als dieses männliche und dieses weibliche Nervensystem. Und man erlaubt diesen Energien gemeinsam so sehr zu tanzen, dass die Schichten der Kultur und des Nichtspürens und des Panzers einfach weggewaschen werden. Und die Frau würde so viel weinen, weil sie so viel Schmerz über Tausende der Vergewaltigungen in ihrem Nervensystem gespeichert, durch 6000 Jahre Patriarchat. Das wird sie so sehr ausweinen, weil der Penis sie heilt. Deshalb will der Mann in der Tiefe der Gott sein für die Frau, weil er weiß, dass er es ist. Er wird es aber nicht durch Befriedigungstechniken von YouTube. Er wird es nicht, indem er süchtig danach bleibt, es ihr recht zu machen. Er wird es nicht, indem er versucht, es ihr zu besorgen. Er wird es, indem er sich selber liebt, sich selber spürt, seinen eigenen Tod stirbt, seine eigene Hölle durchschreitet, sein eigenes Mutterthema auflöst und dadurch im Bett liegt als das überquellende Geschenk aus sich selbst heraus. Und dann ist sein Herz auf. Männer sind so bereit, Frauen bedingungslos zu lieben. Und dann wird die Frau aufgehen.
Spannende Vorstellung. Lass uns mal auf die Mütter zurückkommen. Erziehung ist überwiegend weiblich geworden in den letzten Jahren. Das scheint sich jetzt ein Stück weit zu drehen, aber die Männer, die jetzt erwachsen sind, sind überwiegend von Frauen erzogen worden. Wie konnte es trotzdem passieren, dass Männer so sind, wie sie sind?
Naja, Männer sind deshalb so, wie sie sind.
Okay.
Natürlich. Wie meinst du das, wenn dich das jetzt erstaunt? Also Männer sind...
Ich meine es eher aus einer feministischen Sicht vielleicht.
Ja.
Im Sinne von, dass vielleicht Frauen... Wieso erziehen Frauen Männer so und nicht anders? Also wenn Frauen es anders brauchen, wenn sie andere Männer möchten, warum erziehen sie dann die Jungs nicht anders? Weißt du, was ich meine?
Ja, also ich weiß ein bisschen, was du meinst. Wir können da mal so ein bisschen drin rumtasten in der Frage, auf jeden Fall. Also erstens, die Frauen, von denen Männer in dieser Gesellschaft erzogen werden, sind ja Frauen, die genauso wie diese Männer oder Jungs in dieser Gesellschaft im Patriarchat leben. Was davon geprägt ist, den Punkt hatten wir schon, dass Männer erleben, sie sind ein wandelnder Täter, wenn sie sich nicht zusammenreißen. Und Frauen erleben, sie sind ein wandelndes Opfer, wenn sie nicht aufpassen. Sobald eine Frau also einen heranwachsenden potenziellen Mann, potenziellen Täter erlebt, unterbewusst, ob sie das will oder nicht, wird sie versuchen, die Gefahr des Täters möglichst klein zu halten, indem sie diesen Täter, also etwas Übermächtiges, Kraftvolleres als sie selber, versucht, möglichst zu schwächen. Und das ist der Kastrationskomplex oder das ist das Kastrationstrauma von Söhnen in dieser Kultur durch ihre Mütter. Es ist nicht so, dass eine Mutter automatisch energetisch ihren Sohn kastriert, aber im Patriarchat, in Patriarchaten tut sie das, weil sie unterbewusst Angst davor hat, was passieren würde, wenn sie es nicht hätte. Das ist eine sehr, sehr unbewusste Dynamik, aber dadurch gibt es immer wieder dieses Wert bloß kein typischer Mann, der zu viel ist und so weiter und so weiter. Und das kreiert Männer, die lernen, sich zurückhalten zu müssen. Gleichzeitig, wir sind ja, es ist deine Frage ist ein bisschen, ich glaube, das ist der Punkt, an dem wir forschen müssen, warum produzieren wir nicht andere Charaktere, wenn wir andere wollen oder brauchen? Mhm. Naja, aber wo werden denn Menschen gemäß dessen, wie sie sich entfalten sollen, perfekt sozusagen mit 100% Trefferquote einfach produziert? Das geschieht ja an keiner Stelle. Es gibt ja überall Querschläger, es gibt ja überall Genies, es gibt ja überall Versager, es gibt ja überall Individuen.
Aber wir wollen doch alle nur das Beste.
Ja, aber Kinder. Genau das ist ja wirklich nur ein Narrativ im Kopf. Es ist einfach nicht wahr, dass wir alle nur das Beste für unsere Kinder wollen. Wir wollen alle das Beste, was uns selber keine Todesangst einjagt. Aber die hemmungslose Lebendigkeit eines Lebewesens, die hemmungslose Lebendigkeit der Wildnis, die durch ein Nervensystem pulst, das zerfetzt von dir als Vater alle Moralvorstellungen, alle Rücksichtnahmen, alle Normen. Es zerfetzt alles, was du dachtest, was richtig ist und was falsch ist. Und weißt du, das ist ein bisschen wie, ich kann lange auf meiner Couch liegen, habe 2 Jahre im Puff gearbeitet. Ja, ich könnte darüber ein Buch schreiben. Ah, ich glaube, das würde mir Spaß machen. Alex, wie viel Kraft mich das kostet? Wie viel Mut? Wie sehr Ängste ich dadurch ausstehen muss? Das alles weiß ich erst, wenn ich es fucking tue. Das heißt, nein, wir wollen nicht das Beste für unsere Kinder. Wir wollen nicht das Beste für die Männer. Wir wollen nicht das Beste für unsere Söhne. Wir wollen genau so viel Gutes, wie wir ihnen zurzeit geben. Und Jungs geht es bereits schlechter als Mädchen. Und Männern geht es sehr viel schlechter als Frauen in dieser Gesellschaft. Wir haben all diese Statistiken. Das ist nicht bedauerlich. Das ist, was wir wollten. Wir wollen keine freien, glücklichen Männer. Wir wollen keine freien, wilden, glücklichen Jungs. Wir wollen angepasste, gute Jungs. Das ist der Punkt. Und was gut ist, entscheide ich. Denn ich bin deine Mutter. Und das muss nicht so klingen. Aber unterbewusst weiß ich erst dann, was die freigelassene Wildheit in einem unzerstörten Kind in mir triggert, wenn ich mein Kind wild und unzerstört sein lasse. Und allein aufgrund dessen, dass mein Kind vielleicht in der Stadt aufwachsen muss oder meine Nachbarin nicht rasend machen soll, allein aufgrund dessen werde ich anfangen, es zu brechen. Und dann soll es auch noch in dieses Schulsystem passen. Es ist einfach nur ein Mindfuck, dass wir nur das Beste wollen. Wir wollen so viel Gutes, wie wir damit vereinbaren können, dass wir auf der Couch sitzen bleiben. Und das ist wenig Gutes, denn es ist ungefähr genauso viel Gutes, wie wir uns selber angedeihen lassen. Und wir, das müssen wir in Erwägung ziehen, sitzen als Erwachsene auf einem fetten Haufen verdrängtem Selbsthass. Das ist ein krasses Wort, aber beweis mir das Gegenteil, Alex. Beweis mir das Gegenteil.
Nein, ich will dir überhaupt nichts beweisen, schon gar nicht in der Richtung. Du inspirierst mich ja gerade dadurch. Das ist ja genau das. Ne? Du triffst ja im Grunde genommen das, was, wie gesagt, was ich schon immer irgendwie gespürt habe.
Halt, wenn wir darüber reden, weißt du, wie wir laufen über diese Minenfelder und boom, 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 die Dinger gehen hoch. Suizid, Vergewaltigung, Selbsthass geht hoch. Man denkt, was haben die denn? Holla, holla. Und genau dieses Runterköcheln, das ist das Wohltemperierte von einer Dauerdepression dieser Kultur. Und dann an diesen Stellen ist es halt so, wenn wir diese Dauerdepression, diese Taubheitsdecke, diesen kollektiven Panzer wegnehmen, dann lodert die Hölle.
Ja, also dieser Aspekt von wir wollen keine Freiheit oder wir wollen keine freien Menschen, also ich würde es auf Menschen erweitern, nicht nur auf Männer reduzieren, weil das erleben wir ja gerade.
Die Ängste vor freien Männern sind, glaube ich, andere Ängste. Die Vorbehalte, warum der Mann nicht frei sein sollte, sind andere Vorbehalte, als warum die Frau nicht frei sein sollte. Und ich glaube, es gibt mehr Vorbehalte und dringlichere gegen freie Männer als gegen freie Frauen. Lass die Männer frei, klingt gefährlicher als lass die Frauen frei, zumindest für mich. Also interessant, dass du überlegst, aber nein, trotzdem nee, tatsächlich freie Menschen.
Ich überlege deswegen, weil ich das, glaube ich, nicht dem entspricht, was wir gerade sehen, sondern also gerade das Thema käuflicher Sex zeigt es ja sehr schön. Du hast es ja lange beschrieben über das Prostitutionsschutzgesetz und wie verquer das im Grunde genommen ist. Und daraus lese ich, dass wir keine freien Menschen wollen, weil wir mit Freiheit nicht umgehen können. Wir können Freiheit auch nicht schützen, interessanterweise, weil wir sie vielleicht selber gar nicht besitzen. Und deswegen würde ich das schon erweitern. Und jeder Mann würde von sich behaupten, wieso? Ich bin ein freier Mensch, ich kann machen, was ich will, ja. Also dieser Link, und der gelingt Männern ja viel weniger als Frauen, zu sagen, ich bin eigentlich ein Gefangener meiner selbst, meiner Triebe, meiner unhinterfragten Bedürfnisse, meiner Gefühllosigkeit, meiner Unfähigkeit, mich zum Ausdruck zu bringen. Diesen Link erstmal hinzukriegen, das erstmal zu sehen, das ist doch unser größtes Problem, oder? Mhm.
Ja, ich meine, es hat natürlich sozusagen, es fängt ja schon damit an, aber da endet es dann auch gleich schon wieder, dass wir ja tatsächlich bei Freiheit unsere äußeren Umstände abchecken. Das ist das Allerunerheblichste in Bezug auf Freiheit überhaupt. Ich habe sehr viele Selfmade-Millionäre im Puff kennengelernt, die haben nie was anderes erlebt als bedingungslose finanzielle Unabhängigkeit. Die haben gesagt, sie haben mit 19 irgendein Computergame entwickelt und daraufhin rasselte jeden Tag eine neue Million rein. Sie konnten sich vor Geld nicht mehr retten, so ein bisschen so. Ja, und das waren die unfreiesten, die in sich gefangensten, die ziellosesten, die verlorensten Männer von allen, an die ich mich da erinnern kann. Das heißt, dieses, ich bin ein freier Mann, ich kann machen, was ich will, das ist schön und gut im Außen, das heißt überhaupt nichts. Es heißt überhaupt nichts. Innere Freiheit wird innen erlebt, egal wie rigide die Reglementierungen im Außen sind, oder du bist nicht frei. Das heißt, was Freiheit ist im Kern, ist, es ist ein inneres Erleben, was sich wieder freischaltet. Etwas anderes ist kein Kriterium für Freiheit. Du kannst im Gefängnis so 100-mal freier sein, als mit allem Geld der Welt, während du um die Welt jettest.
Können Männer richtig fühlen? Ich erlebe das so oft. Und das war auch, ich sag mal, in meinem Prozess in den letzten Jahren eigentlich der Gamechanger schlechthin, sozusagen mich selbst wieder spüren zu können. Nicht nur körperlich, sondern vor allen Dingen auch emotional. Wie kommt man raus aus dem Kopf?
Ja, also, können Männer richtig fühlen?
Was? Dass sie es können, davon bin ich überzeugt.
Sehr gut, ich wollte mich gerade sagen, es ist ein bisschen wie die Frage nach dem Sex, wie war ich? So ein bisschen wie, okay, wie viel Gewicht darf meine Antwort jetzt haben, wenn ich sage, nein, Männer können nicht richtig fühlen, das können nur Frauen. Das wäre ja fürchterlich, wenn man mir denkt, so, man sollte mir das Mikrofon abdrehen. Der Punkt, den du ansprichst, ist eigentlich schon der ganze Clou. Man versucht raus aus dem Kopf zu kommen, indem man das Gedankenkarussell abstellt. Maximal versucht man stattdessen aufmerksamer zu werden für das, was man fühlt, also emotional. Beides funktioniert so nicht. Das Direkte ist tatsächlich, dass du über das Spüren rauskommst aus dem Kopf. Und was ich mit Spüren meine, ist, also wenn wir jetzt uns jemanden vorstellen mit Muskelpanzer, der einfach lange all seine Gefühle zurückgehalten hat, der lange in einem 9-to-5-Job im Büro einfach saß, wenig körperlich gemacht hat, dann ist das Spüren auch nicht, ich streichel mit einer Feder meinen Arm, dann ist das Spüren unter Umständen am besten was Schmerzhaftes und Intensives. Also sowas wie Eisbäder, sowas wie Faszienrollen, sodass du mal merkst, wie verkrampft dein Rücken ist, wie verkrampft deine Schultern sind, wie verkrampft deine Beine sind, dass du wirklich über Schmerzpunkte, Triggerpunktmassage ganz rabiat nicht langsam rauskommst aus dem Kopf. Du wirst einfach weggerissen von deinen Gedanken, weil das Denken nicht das ist, was dir in Extremsituationen das Leben rettet. Und dein Nervensystem weiß das. Das heißt, du brauchst eine immense physische Stimulation über verschiedenste Möglichkeiten. Das kann natürlich auch sein mit Bewegung oder so, aber es muss dich an deine Limits bringen und ein bisschen darüber hinaus pushen. Und dadurch kommst du ins Spüren. Und wenn dieses Spüren wieder mehr anspringt, dann wird es ein Flächenbrand. Das wird sich dein Nervensystem einfach wiederholen. Und du wirst sehr, sehr sensibel, kraftvoll werden als Mann oder als Frau oder als anderes Geschlecht. Das ist für uns alle dann der gleiche Prozess. Es ist der Prozess, die gelernte Taubheit zu verlernen, würde ich sagen. Und wenn dieses Spüren wieder da ist, dann springt das Fühlen an. Ich würde nie direkt mit dem Fühl deine Gefühle arbeiten. Das wird für ganz, ganz viele Männer nur ein Terror, weil sie sagen, ich habe verstanden, dass ich meine Gefühle fühlen soll. Sie sind aber nicht da, ich fühle sie einfach nicht. Wo ich immer sagen würde, vergiss Gefühle, die werden überschätzt, aber spür. Spür die Beine. Und wenn du sie nicht spürst, dann stell dich auf ein Nagelbrett, bis du die Fußsohlen spürst, weil da gerade Akupressurpunkte reindrücken. Das heißt, wirklich eine heftige Spürstimulation führt nach und nach dazu, dass sich die unterdrückten Gefühle wieder freischalten. Und die Gefühle sind nie das Hauptding. Das Hauptding ist, verkörpert zu leben, ein spürendes, kraftvolles Lebewesen zu sein. Da sind die Instinkte, da ist die Orientierung, Da ist das Erleben von Freiheit, da ist das Erleben von Glück, da ist das Erleben von Selbstliebe. Das ist alles nicht primär emotional. Die Emotionen sind nur so etwas wie ein Schimmern des Eigentlichen. Sie sind der Feuerschein, sie sind nicht das Feuer.
Mir kommt also dieser Gedanke nochmal zurück zur Freiheit, nämlich diese, was du ja auch beschrieben hast, diese Angst vor dem eigentlichen Potenzial, ne? Dass wir sozusagen unseren 9-to-5-Job machen jeden Tag, dass wir unsere Routinen haben, da nicht raus können, uns als Männer sozusagen, als kraftvolle, bewegende, körperliche Wesen letztendlich ja auch an den Schreibtisch fesseln, ja, nicht fesseln lassen, aber das ist ja viel früher passiert, möglicherweise in der Schule oder schon davor, aber dass wir da hocken und sozusagen diese Ladung innerlich immer größer wird, aber es tatsächlich dann passiert, dass wir eben nichts mehr spüren, weil es eben irgendwie zugeschüttet wurde. Da steckt doch auch eine Angst dahinter, oder?
Ich könnte sagen, ja, aber da stecken ein paar tausend Ängste dahinter. Wie gesagt, dieser Rückweg durch die Kultur, das ist am Anfang der Rückweg durch die individuellen Ängste. Oh Gott, also wenn ich dieses Hobby anfange, dann wird mich meine Freundin verlassen, weil die findet es nicht so toll oder. Dann kommen die ganzen Ängste. Ah, wow, sie verlässt mich nicht. Dann kommen die nächsten Ängste. Wenn ich jetzt noch mehr davon mache, dann wird mir mein Chef kündigen, weil ich jetzt von 40 auf 30 Stunden runtergehe und dann habe ich überhaupt keinen Job mehr. Dann kommen die ganzen Ängste. Dann kommen die Ängste, wenn ich anderer Meinung bin als der Rest meiner Familie, werden meine Kinder nicht mehr mit mir reden. Und nach all diesen individuellen Ängsten, die hochkommen, kommen die kollektiven Ängste. Ich bin kein Mann, ich habe mein Leben vergeudet, ist das hier überhaupt meine Mission und so weiter und so weiter. Das heißt, der Weg, warum sitzen wir da und fesseln uns selbst in ein Leben, welches wir nicht lieben? Warum sitzen wir da und bleiben gelähmt in Situationen, die uns nicht gut tun? Immer aufgrund von Angst, beziehungsweise aufgrund von Angst, die wir nicht haben wollen. Denn Angst selber ist eine mobilisierende Kraft. Das, was wir Menschen als Angst bezeichnen, ist in Wahrheit der Widerstand gegen die Angst. Ich will die Angst nicht haben, also bewege ich mich möglichst wenig, um sie nicht zu spüren. Tatsächlich würde meine Angst meinen Weg zurück in die Freiheit und Ekstase schneller machen statt langsamer. Bisschen wie, oh, die nächste Angst, du wirst erschossen, wenn du ein Buch schreibst, dann schreib das Buch, Mädel. Das ist, was Angst macht. Angst, sie pusht uns nicht blind rein in Gefahren, davon wendet sie ab, aber sie mobilisiert für den Highway hinein in das Maximum an Öffnung, an Lebendigkeit, an Kraft, an Sicherheit. Und das ist nie die Komfortzone, das ist nie die Couch, das ist immer die offene See. Das ist immer Netz und doppelten Boden und falsche Versicherungen fallen lassen und sich ganz dem Moment und der Intensität anvertrauen. Das ist letzten Endes die einzige Sicherheit, die wir da finden können. Und unsere Angst im Kern weiß das. Und Männer wollen da auch sehr hin. Sie wollen sehr in ihre Ängste hinein, um von ihnen wie verbrannt und getauft zu werden. Das ist meine Erfahrung. Eigentlich sind Männer sehr bereit, sich ihrer inneren Intensität wieder auszusetzen. Aber tatsächlich, wie du sagst, es gibt überhaupt keine Idee mehr, wie man da denn hinkommt. Und dadurch gibt es dieses Steckenbleiben unterwegs.
Können das Frauen besser?
Was besser?
Da durchgehen, da hinschauen. Also wenn du dir die Persönlichkeitsentwicklungsszene anguckst, sind das überwiegend Frauen, die da unterwegs sind. Ich würde sagen, 3-1 etwa. Ne?
Ja, also es gibt Vor- und Nachteile, sagen wir mal so, alle Geschlechter, absolut alle, müssen letzten Endes eine ungerecht lange Wegstrecke zurücklegen und alle, absolut alle werden am Ende des Tages sagen, alter Falter, mein Prozess war der härteste, also mein Weg. Ne? meinen Weg wünsche ich meinen schlimmsten Feinden nicht. Das werden alle sagen. Von dem her ist das ungerecht und in dem Sinne schon wieder gerecht. Aber auf verschiedenen Wegabschnitten haben Männer und Frauen verschiedene Vorteile. Frauen haben den Vorteil, das Frauenfeld ist stärker. Mehr Frauen machen diese Prozesse als Männer. 75% Frauen, 25% Männer. Genauso sieht's aus. Das heißt, Frauen haben ein stärkeres morphogenetisches Feld und Frauen sind durch ihre Frauen können sich nicht ganz so gut abschneiden von der Grundverwundbarkeit dessen, ein körperliches Wesen zu sein. Durch zum Beispiel die Challenge zu gebären, durch zum Beispiel die Frage, ob Schwangerschaft oder nicht, durch zum Beispiel das ganze Ding mit Menstruation, was einfach zumindest monatlich daran erinnert, eventuell mit Schmerzen verbunden ist. Also dieses ganze, ich kann hier irgendwie rumochsen und ich muss nichts spüren und es läuft doch alles. Das funktioniert bei Frauen wirklich so nicht. Und das ist ein Riesenvorteil. Frauen sind am Anfang viel weniger, also Frauen sind viel mehr drauf gefasst, dass das Leben ihnen vielleicht mit einer körperlichen, energetischen Challenge auch mal in die Fresse haut. Und da ganz am Anfang, da wirklich ganz am Anfang, haben Frauen das bessere Sprungbrett. Wenn Männer da hören, das ist ja wirklich ein Job, das ist ja wirklich ein Projekt, was irgendwie nicht an einem Wochenende getan ist mit der inneren Freiheit oder mit der Selbstliebe. Wenn Männer da das erstmal mit konfrontiert werden, gibt es häufig eben diesen Nachteil, würde ich sagen, den Männer haben, dass sie es wie nicht glauben können. Die glauben, wenn sie es jetzt besonders klug anstellen oder ein IQ von 140 haben, geht das bei denen schneller. Das ist das Allerdümmste überhaupt. Die Erleuchtung drischt uns alle auf unsere Kniescheiben. Was haben wir denn geglaubt? Wir sind ja wohl nicht hier, um das Leben zu outsmarten. Das ist naiv. Das heißt, ganz am Anfang stehen Männer ein bisschen wie so wie der Ochs vorm Berg und sehen nicht, dass das ein echter Berg ist, wo es anstrengend wird. Und es wird anstrengend werden. Wer als Mann nicht auf einem anstrengenden Weg unterwegs ist, großartig. Aber ist nicht auf dem Weg unterwegs, über den wir beide hier gerade reden. Also da glaube ich, sind wir einer Meinung. Das ist Wahnsinn. Die eigene Konditionierung 100% aus sich rauszuwaschen, da bist du ein bisschen beschäftigt. Da ist mir völlig egal, ob du ein IQ über 200 hast oder nicht. Da machst du jeden Tag schön deine Hausaufgaben. Und wie gesagt, das hat was mit Verausgabung zu tun. Und wenn man an dem Punkt am allerersten Moment von Sprungbrett sagt, spring ab so kräftig du kannst, denn das hier ist eine Challenge, ich sag's dir, dann sind Männer im Vorteil. Ich weiß nicht wieso, aber da gibt es so ein, Männer sind nach den ersten Schwierigkeiten, sozusagen die ersten Startschwierigkeiten, stottern mehr als bei Frauen. Und das dauert einen halben Abend, das dauert einen halben Seminarabend, das dauert eine Stunde. Und wenn da eine Männergruppe durchspringt, dann sind Männer rasend schnell. Dann sind Männer wahnsinnig im Vorteil, weil sie dann mit einer solchen Ladung an aufgestautem Mut, sich wirklich mit offenen Armen in die Challenge werfen, was ich nur bewundern kann. So klar, so ausgerichtet, so wenig zimperlich. Also es ist wirklich, es fängt ein bisschen zimperlich an und dann, boom, geht's durch die Decke. Oder es geht nicht richtig los. Und wenn man an dem Punkt sagt, Alter, du hast nur deine eigenen Krallen und jetzt leg los und schlag dem Leben in die Fresse, denn es hat dir auch in die Fresse geschlagen, du schuldest dem Leben hier gar nichts mehr, dann ist da wirklich sehr, sehr viel Bereitschaft, sehr viel Talent, große Intensität, große kollektive Themen durch sich durchzubewegen bei Männern, für mich sehr, sehr präsent in den Prozessen. Insofern, ich kann unmöglich sagen, sind Männer oder Frauen da und da besser dran. Sie haben zu verschiedenen Wegabschnitten verschiedene Challenges und Vorteile. Und ein Vorteil von Männern ist dieses in die Hände spucken, Anlauf nehmen und nicht aufhören, bis der Job gemacht ist. Das ist richtig geil. Das ist echt ein richtiger Vorteil. Und ein weiterer Vorteil ist, Selbstverantwortung landet bei Männern viel schneller, viel tiefer als bei Frauen, weil Männer durch das Täternarrativ viel eher drauf geeicht wurden, und das ist sozusagen fast ein gutes Symptom dessen, sich an die eigene Nase zu fassen. Das heißt, Männer sind in Bezug auf Selbstverantwortung unerbittlich, mit dem sich selber auf die Schliche zu kommen, wobei Frauen viel mehr verstecktes Topping from the bottom, andere für die eigenen Gefühle verantwortlich machen, unterdrückte, aggressive Wut und so weiter. Das ist bei Frauen viel, viel stärker. Und es ist viel tabuisierter, es bei Frauen anzusprechen. Also bei Frauen, die Aggression von Frauengruppen, wenn Frauen nicht wissen, wie aggressiv sie sind, das ist echt zum Fürchten. Zum Fürchten. Tausendmal aggressiver, als ich es bei Männern erlebt habe.
Ja, ich habe ja mal eines deiner Seminare besuchen dürfen und da gab es tatsächlich auch so eine Situation, in der ich mich extrem bedroht gefühlt habe von den Frauen. Ich will das gar nicht zu weit ausführen, aber ich glaube, ich weiß, was du meinst an der Stelle. Dass das wirklich hochkochen kann, ja, so wie ich es unter Männern auch nicht erlebt habe. da gibt es auch Aggression, da gibt es auch Situationen, wo du nicht dabei sein willst. Natürlich, weil die körperliche Kraft auch viel größer ist. Dieses unterschwellige Gefühl und aber diese Power, die dahinter stand, die fand ich schon extrem beeindruckend.
Der Punkt ist auch, wie sehr ist es ein Tabu, es anzusprechen und zu benennen. Das macht Wut auch bedrohlicher, wenn sie nicht gewusst wird, wenn sie nicht bewusst gerade wütend ist. Und da, wie gesagt, dieses Tabu, Frauen damit zu konfrontieren, wie aggressiv sie sind, ist tiefer als das Tabu, Männer damit zu konfrontieren, wie aggressiv sie gerade sind. Und auch das macht die, in Anführungsstrichen, weibliche Wut gefährlicher. Es ist tabuisierter, darauf hinzuweisen, zu sagen, hier haben wir es nicht mit Recht haben oder sonst was zu tun, sondern einfach mit Aggression. Spürst du das? Wenn daraufhin erst richtig die Bombe hochgeht, dann ist es wirklich schwieriger, mit dieser Wut umzugehen. Sie ist dann wirklich gefährlicher.
Mondays, Mondays, so good to me.